Ja, das waren schon sehr, sehr viele einleitende Gedanken. Ich möchte in der Predigt heute auch genau auf dieses Thema eingehen, auf das Thema Gottes Namen. Und ihr habt in dem Video genau das ja schon gesehen, dass Jesus auch selbst eine ganz, ganz besondere Bedeutung bei den Namen Gottes hat und auch Gott viele neue Namen im Neuen Testament zu uns gegeben hat. Für die Predigt könnt ihr euch gerne die Folien runterladen, wenn ihr möchtet, dann habt ihr das auch auf dem Handy da. Bei der Predigt heute Morgen habe ich wirklich, wirklich viel überlegt, was kann man eigentlich zu Gottes Namen sagen. Es sind so viele verschiedene Möglichkeiten. Wahrscheinlich könnt ihr das nicht so gut sehen, da ist ein bisschen was verschoben in den Folien. Trotzdem sage ich euch mal, wie ich die Predigt für heute Morgen genannt habe. Die Predigt hat den Titel bekommen, Geheiligt werde dein Name. Das ist ja eine Phrase, die wir ganz oft eigentlich sagen, und zwar im Vater unser. Das ist auch eine Formulierung, die wir schon in den Gesetzestexten von den 10 Geboten finden, wo ganz klar steht, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Ganz, ganz oft wird es einfach so gesagt, und ich habe mich gefragt, was heißt das eigentlich, den Namen heiligen? Was heißt das? Was bedeutet das? Bedeutet das, dass man den Namen einfach nur in Ehren hält? Bedeutet das, dass man den Namen Gottes besonders ausspricht, dass man ihn gar nicht ausspricht? Was genau heißt das, Gottes Namen ehren? In der Vorbereitung habe ich gemerkt, es ist ein Riesenfeld, ein riesengroßes Feld, sich mit dem Namen Gottes auseinanderzusetzen. Deshalb werde ich das nicht schaffen, heute euch genau eine theologische Abhandlung darüber zu liefern, was wir alles über Gottes Namen wissen. Ich werde es heute klein halten und versuchen, 3 Punkte rauszuarbeiten, die ich in der Vorbereitung für sehr, sehr interessant gehalten habe. Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr einige Sachen euch mitnehmen könnt, in die nächste Woche da weiter drüber nachdenken könnt und auch für euren Glauben ja neue Inspiration findet. Den ersten Punkt für die Predigt habe ich genannt, welchen Namen hat Gott eigentlich? Ina hat euch ja eine ganz große Liste an möglichen Namen ausgeteilt. Es gibt verschiedene Antworten auf die Frage, welchen Namen hat Gott eigentlich? Und wenn man das so mal bei der künstlichen Intelligenz eingibt und sagt, welchen Namen hat Gott, dann sagt selbst die künstliche Intelligenz, hat sie mir jedenfalls gesagt, das kann man nicht so einfach beantworten. Das ist schon mal, finde ich, für eine künstliche Intelligenz eine starke Antwort. Normalerweise kriegt man dann immer sehr schnelle und einfache Antworten geliefert. Aber bei der Frage, welchen Namen hat eigentlich Gott, wird es kompliziert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Man könnte sagen, wir nehmen wirklich nur den Eigennamen. So wie Ina es gerade vorgestellt hat, wenn ihr gefragt werdet, da müsste mal, danke. Wenn ihr gefragt werdet, wie heißt ihr, dann gibt es da eine klare Antwort. Ina hat gesagt, sie heißt Ina und es gibt auch einen Grund, warum sie so heißt. Ich habe auch einen Namen, Deborah, und so geht es euch auch. Ihr alle habt Namen, vielleicht habt ihr noch 2, 3, 4 Namen, aber dann hört es halt auch auf. Gut, ich kenne auch jemanden, der hat dann 10 Namen, aber das ist Gott sei Dank eine Ausnahme. Bei Gott merken wir, wenn wir uns nur alleine auf die Eigennamen beschränken, dann gibt es in der Bibel schon ungefähr 3 bis 5 Namen, für die wir finden in der Bibel. Wenn man dann aber sagt, wir nehmen noch zusammengesetzte Namen, dann ist man bei Gott schon bei 20 bis 30 Namen, die sich alleine den Wortstamm teilen. Und wenn wir dann noch sagen, wir gehen auch über alle Namen, wir zählen auch alle Namen dazu, die Gott selber sich gibt, wenn er Eigenschaften beschreiben möchte, dann sind wir schon bei 70 bis 100 Namen, die alleine in der Bibel stehen, wenn Gott selber von sich spricht oder wenn andere Menschen versuchen, Gott zu beschreiben. Und wenn wir dann noch ins Neue Testament gehen und dann noch Jesus Christus mit dazu nehmen und seine Namen, den Heiligen Geist noch mit seinen Beschreibungen, dann sind wir bei 100 bis 150 Namen alleine für unseren einen Gott, für unseren Gott, an den wir glauben. Jetzt muss man sich ja dann auch irgendwie fragen, alle anderen Götter haben nur einen Namen und unser Gott hat 150 Namen. Warum ist das so? Das hat mir geholfen, mich mit den Namen einmal zu beschäftigen. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht mit euch alle 150 Namen durchgehen, das sprengt bei weitem den Rahmen. Mir hat geholfen, mich alleine mit einem einzigen Namen zu beschäftigen, den Gott sich selber auch gibt, als er Mose begegnet im Dornbusch. Da gibt es eine ganz zentrale Stelle, wo Gott von sich selber spricht, wo Gott selber sagt, so sollst du mich nennen. Und das ist eine Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, die ich jetzt vorlesen möchte. Das ist die Übersetzung aus der Basisbibel. Und da schreibt die Bibel, Mose antwortete Gott, das war, nachdem Gott ihm einen großen Auftrag gegeben hat, nämlich sein Volk zu befreien. Da sagt Gott dann sagt Mose dann zu Gott, gut, ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter schickt mich zu euch. Aber was ist, wenn sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Das sollst du den Israeliten sagen. Der Ich werde sein hat mich zu euch geschickt. Hier an der Stelle ist das sehr, sehr schwierig, eine Übersetzung anzufertigen, weil man hier nämlich im Hebräischen ganz viele Wortspiele und auch Verdrehungen drin hat, die man gar nicht in einer Übersetzung wirklich hineinpacken kann. Ich hätte euch eigentlich nach Vers 13 nochmal das hebräische Wort reinstecken sollen, was da drin steht in dieser Phrase, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist eine neuere Art, das zu übersetzen. Viele von euch kennen vielleicht die Formulierung, ich bin, der ich bin. Das sind die Übersetzungen, die man in der Lutherbibel findet, auch in der Elberfelder Übersetzung. Und da stehen genau vier Konsonanten. Das ist einmal der Konsonant. Moment, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig ausspreche. Verloren gegangen. J-He-Waf-He steht da. Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus. Mein Hebräisch war im Theologiestudium sehr unterirdisch. Also wenn ihr wissen wollt, wie es wirklich Hebräisch ausgesprochen wird, fragt Matthias. Der ist in der Aussprache besser als ich. Aber das Besondere hier in dieser Situation ist, dass dieses Wortspiel nur aus vier Konsonanten besteht. J, H, W, H übersetzen wir das heute. Und damit ist gleichzeitig ein Eigenname gemeint und gleichzeitig steckt aber auch das Verb sein da drin. Und dann kommt noch so ein Wortspiel mit diesem Verb sein dazu, das dann übersetzt werden muss mit ich werde sein, der ich sein werde. Das ist so ein Kreislauf, der auf einmal durch alleine diese vier Konsonanten entsteht. Und der ist dann die Antwort Gottes auf die Frage, wie heißt du? Das ist so ein bisschen, da weiß man gar nicht, ist das jetzt eine Antwort, die mir hilft oder nicht. Aber ich finde die Übersetzung, die hier gewählt wurde, im Neuen zu sagen, da steht, ich werde sein, der ich sein werde, sehr, sehr stark. Weil damit assoziiert wird, ich habe einen Namen und der bedeutet, ich bin immer bei dir. Und ich bin derjenige, der schon da war, als deine Väter noch lebten. Und ich bin auch derjenige, der sein wird, wenn du schon längst gestorben bist. Ich bin immer da, bedeutet eigentlich dieser Name. Bei diesem Namen gibt es noch eine ganz große Besonderheit. Und das liegt daran, da drin liegt verborgen, dass die vier Konsonanten fest überliefert sind. J und dann H, W, H. Aber im Hebräischen ist es ja so, dass Hebräisch eigentlich nur dann funktioniert, wenn man auch die Vokale kennt, die dazwischen eingesetzt werden müssen. In den ersten Texten der hebräischen Schriften sind aber die Vokale nie mitgeschrieben worden. Also A, E, I, O, U war nie enthalten in den Texten. Das lag daran, weil in dem Sprachgebrauch dann einfach davon ausgegangen wurde, die kann man sich im Kopf auch dazu denken. Die braucht man nicht aufschreiben, Vokale kann man auch einfach so in seinen Gedanken beim Lesen mit hinzufügen. Es ist aber bei dem Wort Jahwe, was wir ja heute so übersetzen, ein Problem aufgetaucht bei der Übertragung des alten hebräischen Wortes. Der Name Jahwe wurde nur ein einziges Mal laut ausgesprochen in der alten jüdischen Tradition. Und das war der Moment, wo der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste rein durfte und Gott begegnen durfte. Und da an dieser einen Stelle, in diesem einen Tag, in dieser einen Minute, wurde der Name Gottes einmal laut ausgesprochen. Ansonsten war er heilig, so heilig, dass kein Mensch ihn aussprechen durfte. Und als aber der Tempel in Jerusalem 70 nach Christus zerstört wurde, ist auch das Allerheilige zerstört worden. Und die ganze Tradition, den Namen Gottes am Versöhnungstag auszusprechen, ist damit auch gestorben. Und auch das Wissen, wie wird der Name Gottes eigentlich richtig ausgesprochen, welche Vokale setzt man eigentlich dort ein, ist auch verloren gegangen. Das heißt, wir wissen heute in der Forschung und in der Theologie gar nicht mehr, ist es eigentlich Jahwe? Sind es eigentlich die Vokale, die auch schon zu ersten Zeiten des Opferkultes dort eingesetzt wurden, oder sind es ganz andere Vokale? Und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn wir sagen, Gott hat viele Namen, er stellt sich mit einem Namen vor, der auch einen Zirkelschluss hat, der eine Drehung hat, und dann wissen wir noch nicht mal, wie wird er eigentlich richtig ausgesprochen. Ich glaube, dass da drin schon auch ein ganz, ganz starker Gedanke drin verborgen ist, nämlich der Gedanke, den werde ich dann auch weiter ausführen, braucht Gott eigentlich einen Namen? Braucht Gott einen festgelegten Namen oder ist er vielleicht zu groß für einen einzigen Namen? Der nächste Gedanke, den ich mitgebracht habe, ist, wozu braucht Gott einen Namen? Das, was ich gerade gesagt habe. Es ist ja so, wir haben auch in unserer deutschen Kultur ein bestimmtes Kulturgut, das man sehr, sehr gerne auch bedient, weil da drin viele gesellschaftliche Sachen auch verborgen sind, und das sind die Märchen. Also wenn wir über Märchen sprechen, dann merken wir ganz viel auch Dinge, die in unserer Kultur in Europa wesentlich waren. Und es gibt ein Märchen, da spielt der Name eine ganz besondere Rolle. Vielleicht erinnert ihr euch oder kennt ihr dieses Märchen, das nennt sich Rumpelstilzchen. Und da geht es im ganzen Märchen eigentlich die ganze Zeit nur um die Frage, wie heißt dieses Wesen? Und die Königstochter sucht verzweifelt nach dem Namen und läuft durch das ganze Land und sucht nach Ideen für ausgefallene Namen. Und das Ende des Märchens ist ja, sie findet den Namen und kann damit auch das Zauberwesen besiegen und kann damit auch ja, zu ihrem Recht kommen und ihr Kind beschützen. Also und da drin ist diese Wahrheit, die, glaube ich, in der europäischen Menschheit sehr stark verwurzelt ist, drinne versteckt, wer den Namen einer Person kennt, der hat auch Einfluss auf sie oder der kann auch Macht über sie haben. Das ist auch ganz praktisch umsetzbar, wenn ihr überlegt, ihr habt mit irgendjemandem was erlebt und wollt einer anderen Person davon erzählen und sagen, hier, ich habe letztens getroffen und die hat mir erzählt, dass das auch passiert ist bei, Maria. Ich kenne das sehr, sehr gut. Meine Mama sagt dann immer Dingsbums und sagt, wenn ich Dingsbums sage, dann weiß jeder, was gemeint ist oder wer gemeint ist. Aber ihr merkt ganz schnell, mit Dingsbums kommt man nicht sehr weit. Man braucht einen konkreten Namen, um eine Geschichte zu erzählen, um jemanden ansprechen zu können, damit er oder sie weiß, dich meine ich. Namen sind ganz, ganz relevant. Und bei Gott merken wir aber, wir können ihn gar nicht in der Bibel auf einen Namen festlegen. Es gibt so viele verschiedene Formulierungen. Und im Jüdischen war es sogar so, dass der Name Jahwe, habe ich gesagt, nicht ausgesprochen wurde. Und da gab es Ersatznamen, die stattdessen ausgesprochen wurden, wenn man zu einer Bibelstelle kam, wo die Konsonanten drin standen, J-H-W-H. Wo Jahwe drin stand, da haben jüdische Lesende immer dann einen Ersatznamen ausgewählt. Oft war das Adonai. Dann ist Adonai eingesetzt worden, El Shaddai, El Elyon. Alle möglichen Formulierungen wurden genommen, um den heiligen Namen nicht auszusprechen. Und da kommen wir wieder an den Punkt zu merken, was ist denn jetzt der Name Gottes? Wenn es so viele Ersatznamen gibt, wenn der Name Gottes noch nicht mal ausgesprochen werden kann, weil uns das Wissen fehlt, weil wir nicht wissen genau, was meint er eigentlich damit? Und jetzt kommt noch ein anderer Faktor dazu. Wenn wir uns die 170 Namen angucken, die Gott selber sich in der Bibel gibt, dann merken wir sogar, es gibt Namen, die sich widersprechen, die gar nicht wirklich zusammenzupassen scheinen. Wenn Gott selber von sich spricht, dass er das Opferlamm ist und gleichzeitig aber einige Verse danach davon spricht, dass er der König der Welt ist, dann sind das Widersprüche. Ein kleines, wehrloses Lamm und ein König der Welt, das kann doch nicht die gleiche Person sein. Ein verzehrendes Feuer, das alles zerstört und gleichzeitig ein Zufluchtsort, der jedem und jeder eine Herberge sein kann. Wie passt das zusammen? Wie kann ein Mensch gleichzeitig Richter und gleichzeitig Retter sein? Wie geht das? Wie können das Namen sein, die unseren Gott beschreiben? Ein Gedanke, den viele Theologinnen und Theologen auch teilen mit mir, den ich sehr, sehr gut finde, der findet die Antwort darin zu sagen, Gott bleibt souverän und er lässt sich nicht festlegen auf eine bestimmte Eigenschaft, auf einen bestimmten Namen. Er kann und will sich nicht festlegen und das macht etwas unruhig, muss ich sagen. Mich macht es immer unruhig, wenn ich merke, Gott zu beschreiben ist eine unmögliche Aufgabe. Und wenn ich Gott versuche zu greifen, dann flutscht er mir immer so durch die Finger. Wie so ein Seifenstück, das ich versuche festzuhalten und es flutscht immer wieder durch. So ist es oft, wenn ich versuche, Gott zu beschreiben. Es gibt noch ein ganz anderes interessantes Phänomen, das möchte ich hier nur ganz kurz einmal anteasern. Ich weiß, dass auch damit vielleicht ein bisschen Provokation verbunden ist. Das möchte ich auf gar keinen Fall provozieren. Ich möchte einen Gedanken einfach teilen, den ich auch selber spannend finde, wo ich aber keine Antwort drauf habe. Es gibt ja diese interessante und irgendwie auch merkwürdige Vorstellung und auch das Wissen, Gott ist kein Mensch. Und es gibt auch Bibelstellen. Im Hosea 11, Vers 9, da sagt Gott selber von sich, denn ich bin Gott. Und der Bibelvers geht weiter, denn Gott bin ich und nicht ein Mann. Unsere merkwürdige Vorstellung besteht ja darin, Gott sei zwar kein Mensch, aber er sei auf jeden Fall männlich. Wenn wir von Gott als den männlichen Gott sprechen, dann kommt das natürlich daher, dass wir viele Bibelstellen haben, wo Gott selber als Vater beschrieben wird, als Schöpfer. In den hebräischen Worten gibt es aber die eine Besonderheit, dass sie ganz oft gar keine Geschlechterfestlegung so dringend drin haben. Dann kommt noch dazu, dass Gott sich selber auch als Mutter beschreibt, als Mutter, die tröstet, die trösten will. Jesus selbst beschreibt Gott auch, als er dann am Kreuz betet, beschreibt er Gott als eine Hebamme, die ihn aus dem Mutterleib gezogen hat, ihm Vertrauen eingeflößt hat und an die Brust seiner eigenen Mutter gezogen hat. Gott ist die Hebamme, die Mutter. Und dann gibt es auch viele, viele Formulierungen, auch im Buch Hosea selber, wo Gott als Tau von Israel beschrieben wird oder als Wacholderbusch. Viele geschlechtsneutrale Formulierungen. Also wir merken, und das ist eigentlich das, was ich damit sagen will, dass Gott jenseits unserer Vorstellungskraft ist. Und das heißt, dass wir uns auch verabschieden sollten vielleicht von einer Verengung, was die Geschlechterfrage angeht. Wie ist Gott? Ja, er ist kein Mensch, aber er ist dann doch irgendwie männlich. Oder vielleicht fühlen sich Menschen auch provoziert, wenn Menschen sagen, es ist die Geistkraft. Aber eigentlich ist die Geistkraft eine bessere Beschreibung, weil sie eben versucht zu formulieren, Gott ist größer als unsere Vorstellungen von männlich, weiblich und so weiter. Für mich ist ein Bild besonders hilfreich und deshalb habe ich euch auch diese Folien mitgebracht. Und das ist ein Bild gewesen, das versucht, Gott als Mosaik darzustellen. Gott ist eigentlich wie ein Mosaik und hat ganz, ganz viele Bausteine. Und davon sind natürlich auch Bausteine Gottes, männliche Bausteine, ne? Ein Vater, ein Beschützer, ein Held, das sind alles diese Eigenschaften, wo Gott sich als männlich beschreibt. Und dann sind aber auch viele, viele Bausteine, wo Gott sich als Mutter, als Hebamme, als Heimat, als Mutterland beschreibt. Und auch viele weitere Beschreibungen, die dann vielleicht gar keinem Geschlecht angehören. Und das hilft mir zu merken, viele, viele Namen, viele Beschreibungen Gottes sind Teile und sie gehören alle zusammen. Wozu braucht Gott jetzt also einen Namen, ist ja die Frage. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist viel größer, man kann es nicht fassen. Wozu benutzt Gott denn dann überhaupt Formulierungen? Die Antwort ist einfach, vielleicht auch dann doch kompliziert. Er tut es für uns Menschen. Er tut es nicht, weil er es braucht. Er braucht keinen Festlegungsnamen. Er braucht auch kein Mosaik, um sich zu beschreiben. Aber er tut es, damit wir Menschen ihn besser verstehen, ihn besser greifen können, ihm uns besser nähern können. Das ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir den Menschennamen nicht kennen, dann sind auch Annäherungen schwierig. Hier, du da, dich meine ich, komm mal eben her, ich muss was mit dir besprechen. Das ist keine Annäherung, keine schöne. Wenn ich aber einen Namen weiß und sage, Hannelore, mit dir möchte ich nachher noch mich unterhalten, dann weiß Hannelore, sie sieht mich und sie hat Aufmerksamkeit für mich. Ich hoffe, das empfindest du auf jeden Fall so. Und bei Gott ist es genauso. Wenn wir einen Ansprechnamen haben für Gott, dann können wir auch in Beziehung treten mit ihm. Und das ist der Grund, weswegen Gott aus meiner Sicht sich überhaupt Namen in der Bibel geben lässt oder sich selber auf Jahwe, auf Adonai beschränken lässt. Trotzdem gibt es unglaublich viele Namen. 150 Namen habe ich gerade gesagt. Und da ist ja schon die Frage, welchen Namen soll ich denn jetzt benutzen? Welcher ist denn jetzt der richtige Name? Mit welchen Namen schaffe ich das am besten, Gott näher zu kommen? Ich glaube, es gibt keine richtigen Namen. Das ist die Antwort, die ich in der ganzen Arbeit, in der Recherche gefunden habe. Es gibt keinen Namen, den wir wirklich beschränken können auf den echten, wahren und einzigen Namen, sondern es gibt sehr, sehr viele. Und die Frage ist aber, welchen Namen benutze ich, um mich Gott zu nähern? Welchen Namen brauche ich, um mich ihm in der Situation, in der ich gerade bin, nähern zu können? Welcher Name hilft mir, mich Gott nahe zu fühlen? Wir haben im Hauskreis auch über diese Frage gesprochen und das war sehr interessant. Vielleicht macht ihr das auch mal in euren Kreisen, wo ihr auch über den Glauben sprecht, sich darüber auszutauschen, wie sprecht ihr eigentlich Gott an und warum sprecht ihr ihn so an, wie ihr ihn ansprecht. Denn das ist natürlich auch immer eine Aussage über euren Glauben, wie ihr mit Gott redet und welchen Namen ihr benutzt, um mit ihm zu sprechen. Es gibt immer noch viele, viele Leute, die ihn als Herr ansprechen, vor allen Dingen in den Gebeten. Und in Herr steckt ganz viel Respekt, ganz viel Größe, ganz viel ja, Distanz aber auch gleichzeitig. Ne? Es ist eine Herr und ich bin vielleicht die Dienerin oder die Knechtin oder wie auch immer. Da steckt eine Distanz drin und trotzdem steckt da ganz viel Wahrheit drin, weil Gott die große Majestät ist. Wir können aber auch von Gott dem Vater sprechen, das ist ein Beziehungswort. Wir können Gott aber auch Kosenamen geben. Abba, lieber Vater, benutzt Jesus selber. Das ist ein Kosename wie Inachen, nur für unseren großen Gott. Und das ist erlaubt. Jesus hat damit eine ganz, ganz große Empörungswelle losgebrochen, als er Gott Abba genannt hat. Aber er hat für uns ein ganz, ganz großes Werk damit getan, zu zeigen, ja, Gott ist nahbar. Gott ist mit einem Kosename anzusprechen, denn er will Beziehungen. Gott ist auch der große Schöpfer dieser Erde. Das ist für mich einer der besten Namen, die Gott haben kann. Denn in dem Wort Schöpfer und Schöpfung steckt so viel wunderbare Kreativität, so viel Schönheit, so viel Spontanität auch, die Gott immer wieder hat. Und das ist mein letzter Satz für die Predigt heute. Egal, wie es uns gerade geht, es gibt immer einen Namen Gottes, der uns hilft, mit ihm zu reden. Es gibt immer eine Rolle, die Gott für uns sein kann und in der er uns beistehen kann. Gott kann in den Namen das sein, was du und was ich gerade brauchen. Und das ist wirklich eine faszinierende Erkenntnis, die Katharina gekommen ist in unserer Gebetszeit. Ich muss ja hier auch quellentechnisch ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht Sachen verkaufe als meine eigenen Gedanken. Das waren Katharinas Gebetsgedanken, die mich so fasziniert hat. Deshalb formuliere ich sie nochmal, lese sie nochmal vor. Egal, wie es uns gerade geht, es gibt immer einen Namen, der uns hilft, mit Gott zu reden. Immer eine Rolle, die Gott für uns sein kann und in der er uns beistehen kann. Ein Namen, den wir gebrauchen können, je nachdem, wie es uns geht. Und das ist eine große Chance und ein ganz, ganz großes Geschenk. Amen.